ARD.
Mir ist irgendwie viel einfach egal mittlerweile. Dafür lohnt sich einfach älter werden.
Aber wie krass warst du, dass du von der Schule geschmissen wurdest?
Das K.O.-Kriterium war dann, dass ich einen Penis getöpfert habe. Ich hätte mir auch nicht gedacht, dass ich einfach die Glucke 3000 werde.
3000 immer gut?
Ja, immer geil. Wenn ich eins hasse, sind das öffentliche Toiletten. Ich werde das so zum Monk. Also, wow.
Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland 3000, ein Podcast von Enjoy. Hier verbringe ich jeden zweiten Mittwoch so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland 3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen, weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Ja, und diesen letzten Satz von unserer Mission bei Deutschland 3000, den will ich jetzt nochmal ganz anders interpretieren, nämlich indem ich euch etwas näher kennenlerne. Wir haben schon länger Pläne so im Team zu überlegen, was machen wir eigentlich noch aus Deutschland 3000? Wie können wir den Podcast vielleicht noch weiterentwickeln? Was wollen wir noch ausprobieren? Und das geht natürlich alles nicht ohne euch, also ohne die, die das Ganze auch hören. Und deswegen haben wir eine Online-Umfrage angelegt. Da sind ein paar Fragen drin zu euch und dann aber auch Fragen darüber, was ihr euch von Deutschland 3000 noch wünschen würdet, was ihr euch für uns mit mir vorstellen könnt. Und es wäre eine Mega-Hilfe, wenn ihr euch ein paar Minuten Zeit nehmen und diese Fragen beantworten würdet, damit wir euch kennenlernen und dadurch halt auch ein bisschen mehr über uns, über Deutschland 3000 erfahren. Den Link zu dieser Umfrage packe ich in die Shownotes. Es dauert wirklich nur ein paar Minuten und ist, wie gesagt, eine Riesenhilfe für uns. Und was dabei rauskommt, das hört ihr dann wahrscheinlich in ein paar Wochen oder Monaten hier bei Deutschland 3000. Also vielen, vielen Dank schon mal dafür. Und jetzt zu meinem heutigen Gast. Evelyn Weigert ist Autorin, Podcasterin, Instagram-Mama und studierte Jazzsängerin. Sie ist mir mit ihren lustigen Videos über den Elternalltag aufgefallen, an denen ich irgendwie immer wieder hängen bleibe, obwohl ich selbst ja gar keine Kinder habe. Was ich nicht wusste, Evelyn ist mit 15 von der Schule geflogen und zu Hause ausgezogen. Nach ein paar Jahren als Krankenschwester hat sie Musik studiert und das, obwohl sie laut eigener Aussage bis heute keine Noten lesen kann. Wir haben über ihre Jugend und übers Älterwerden gesprochen, über Online-Dating und Evelyns Gefühl von politischer Hilflosigkeit. Und sie hat erzählt, warum selbst das authentischste Social-Media-Profil trotzdem eine Inszenierung ist. Hier kommt eine gute Stunde mit Evelyn Weigert. Evelyn, ich muss direkt reingehen mit der Frage, was war deine denkwürdige Begegnung mit Harry Styles?
Oh, krass. Das hat mich nachhaltig beschäftigt. Also es war im Winter noch. Und ich sah richtig,
diesen Winter?
Es war diesen Winter.
Okay.
Und ich sah richtig uncool aus. Ich hatte so eine komische Mütze an, die so rumgeht. Dann also eine dicke Daunenjacke mit meinem Lastenfahrrad in der alten Schönhauser Straße. Wollte es gerade parken. Und dann kommt er mir entgegen und wir schauen uns richtig tief in die Augen. Ja, haters gonna hate.
Das aber
wir
haben uns, wie ein,
ja, pass okay. auf. Und ich habe auch nicht gecheckt, wer das ist. Ich dachte mir nur kurz, coole Brille hat er an. Und sperre mein Lastenfahrrad ganz unaufgeregt weiter ab und habe mir nichts gedacht. Auf einmal fangen so Teenie Girls an, so, oh my God, can we take a picture? Mhm. Und ich denke mir schon so, was ist denn jetzt hier los? Und dann ist der aber weiter, wollte er nicht. Und dann sage ich zu den Teenie Girls, ey, sorry Leute, aber wer war das? Und die waren auch voll genervt und meinten so, Harry Styles. Und ich war danach komischerweise super aufgeregt, obwohl ich gar nicht wusste, wer das ist, so im ersten Moment. Saß dann irgendwie beim Essen, dachte, hab dir die ganze Zeit so Kopfkino und hab mir so, krass, ich habe gerade Harry Styles gesehen. Und aber so komisch, weil ich kenne nicht mal ein Lied von dem, so. Aber es
okay,
hat Harry Styles.
Also du hast, aber also du fandest es einfach krass, dass du ihn gesehen hast. Du hast jetzt nicht gesagt, oh, hätte ich mal das und das gemacht,
nee.
Oder...
Okay. Ich dachte mir nur so, ich mache ja schon viel auf Instagram und da habe ich mir so ausgemalt, wie lustig das gewesen wäre. Ich hätte gerade eine Insta-Story gemacht und dann wäre im Hintergrund, ich hätte es nicht gecheckt.
Mhm.
Habe ich aber nicht. Also,
tja.
Würdest
also
du den gern
treffen? Hast du dir so 15 verschiedene Varianten erzählt von, wie das gewesen wäre, ihm zu begegnen?
Ja.
Würde ich den gern treffen? Naja, also es ist ja gerade, also ich würde den sehr gerne mal interviewen. Der gibt ja nur ganz wenige Interviews und ich glaube, der wäre ein richtig guter Deutschland 3000 Gast, wenn wir irgendwann mal englischsprachige Folgen machen und er Bock hat. Aber er ist ja vor allem gerade in Berlin offenbar sehr häufig.
Ich habe ihn nochmal gesehen.
Was?
Ich war mit ihm im Aufzug.
Das glaube ich dir nicht. Ich
schwöre auf meine Kinder.
Okay,
no
du warst mit ihm im Aufzug?
Ja.
Wo?
Das kann ich jetzt nicht sagen, weil ich glaube, dass der da vielleicht auch wohnt. Und das fand ich irgendwie unfair, weißt du, was ich meine?
Weil, aber genau auf das Thema wollte ich gerade zu sprechen kommen, weil es gibt gerade ganz viel, ich kriege das immer so ausgespielt, wo treibt Harry Styles sich in Berlin rum? Das sind die Cafés, das sind die Clubs, wo er unterwegs ist. Und ich habe auch einen ganz komischen Drang, mir das durchzulesen, obwohl es ja einfach einem überhaupt nichts bringt. Wofür Null. Muss ich wissen, wo der sein Croissant kauft?
Naja, damit du da vielleicht auch dein Croissant kaufst und ihn hoffentlich triffst, ne?
Ja, also, aber selbst dann ist es ja so eine Begegnung, wie du gerade erzählt hast. Ah ja, man hat ihn mal gesehen. Und das ist, also ich habe wirklich, ich finde es ganz, ganz blödes Gefühl, dass es überhaupt diese Meldungen gibt und denke mir so, gerade in einer Stadt wie Berlin soll der Typ doch einfach einen guten Sommer jetzt haben. Können wir den nicht in Ruhe lassen?
Hey, und das ist echt ein guter Punkt, weil ich war da mit einer Freundin unterwegs und dann wollten wir natürlich auf Instagram auch posten, dass wir jetzt gerade mit ihm im Aufzug waren und haben das auch vor in der Location noch gemacht. Und dann haben wir Gott sei Dank auch mal wirklich irgendwie ein bisschen überlegt und dann haben wir uns angeguckt und gesagt, sind wir bescheuert, das können wir nicht machen. Also das ist eigentlich absolute Verletzung irgendwie jeglicher Privatsphäre, weil man darf einfach nicht vergessen, es ist halt trotzdem Mensch, ne? Und nur weil der krass in der Öffentlichkeit steht und ein Star ist, hat er trotzdem Recht darauf, seinen Frieden zu haben, ja? Und ich bin froh, dass wir dann nochmal uns irgendwie, oft macht man ja Sachen aus dem Affekt heraus, ne? Und dann ist man so, krass, und es ist halt auch gerade voll das Ding, ne? Wo ist er? Aber
genau das, ne? Die Leute suchen.
Es ist nicht
danach.
Cool. Ja, nee. Also da muss man auch einfach mal irgendwie noch 2 Minuten länger nachdenken und dann merkt man, eigentlich schnell geht gar nicht. Ne?
Und als du ihn dann mal gegoogelt hast, wenn du sagst, du kanntest gar keinen Song und so, glaubst du, du wärst als Teenie-Fan von ihm gewesen?
Nee.
Was hing so für Poster bei dir an der Wand damals?
Stevie Wonder war der Einzige, der es an meine Kinderzimmerwand geschafft hat.
Wirklich?
Das wird so bleiben.
Was hast du an Stevie Wonder gemacht damals?
Oh, ich liebe die Musik einfach so sehr von dem. Ich finde es irgendwie so ein cooler Typ und da habe ich irgendwie schon immer begeistert. Ich war aber auch nie so ein Typ, der so Poster an der Wand hatte oder so. Hattest du?
Wie sah denn dein Kinderzimmer aus oder Jugendzimmer?
Scheiße sah das aus, weil meine Eltern, wir haben so ein großes altes Haus und das ist so ganz komisch aufgebaut. Und oben, wo meine Eltern wohnen, im ausgebauten Dachboden, gibt es nur ein Kinderzimmer. Und kannst dir vorstellen, wie meine Schwester und ich das ab einem gewissen Alter fanden.
Nicht so cool. Habt ihr dann so Linien gezogen, wer welchen Bereich haben darf? Oder
nee, ich bin erst ins Gästeklo gezogen, auf 3 Quadratmeter, wirklich kein
wirklich?
Scheiß. Ja, ich habe mir dann meine Bettdecke genommen und meine Halbseligkeiten habe mich dann zum Gästezimmer. Irgendwie habe ich gedacht, das ist mein Safe Space. Und dann haben meine Eltern mir irgendwann bei meinen Großeltern, das war eher so, es waren zwei so Rumpelkammern aneinander, wo so ganz viel so Schränke drin waren, wo so Winterjacken und so. Mhm. Ne? Omas Faltenröcke. Und da haben wir dann irgendwie versucht, mir so ein Zimmer einzurichten. Und wir haben uns wirklich Mühe gegeben, aber so eine Wohlfühloase war das nie so richtig.
Aber bei deinen Großeltern, sagst du, wohnten die mit euch im Haus oder woanders? Ah, okay, so Mehrgenerationenhaushalt.
Ja,
das gibt es ja heute auch gar nicht mehr so oft.
Nee, krass, oder?
Eigentlich schade. Oder wie war das für dich, mit deinen Großeltern im selben Haus aufzuwachsen?
Mega geil.
Ja?
Aber ich finde es wirklich verrückt, wenn ich mir jetzt meine Familie anschaue. Also meine Schwester hat noch 2 Geschwister. Und jeder von denen wohnt mit einem Elternteil, entweder des Mannes, also die anderen beiden mit dem ihrer Partner, im Haus.
Ah, oh, das ist ja sehr ungewöhnlich.
Also ich glaube in Bayern schon auch noch in einer gewissen Generation irgendwie. Wie ist es bei deinen Eltern zu Hause?
Na, meine Großeltern sind leider alle gestorben und die wohnten auch nicht zusammen. Aber da war das anders. Aber du bist in Regensburg aufgewachsen, hast gerade schon gesagt, in Bayern. Und ich habe gelesen, dass du sagst, du warst ein sehr wütender Teenager. Warum?
Ich hatte einfach alles angekotzt. Also ich fand einfach Schule so scheiße. Und irgendwie kam ich nicht so zurecht mit dem System so, was für so ein Teenager so vorgesehen ist oder war. Und wurde dann auch von der Schule geschmissen mit 15. Und es war so in dem Moment echt heftig, auch wenn es mir gar nicht so bewusst war, sondern eher, glaube ich, für meine Eltern. Und bin im Nachhinein auch wahnsinnig froh, dass das so passiert ist, weil das halt für mich genau der richtige Weg war. Aber ich fand irgendwie Teenager sein, fand ich krass.
Aber wie krass warst du, dass du von der Schule geschmissen wurdest?
Eigentlich also, nicht so krass. Also ich habe auf jeden Fall ADHS, das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber also als Pädagoge finde ich, hätte man das auch mal irgendwie rauslesen können, dass es so ist.
Ey, das Thema ADHS, das häuft sich hier irgendwie in letzter Zeit. Hubi Koch, Madeleine Alizadeh haben erzählt, dass sie ADHS haben und mit der Moderatorin Lola Weipert hatten wir das ja auch schon mal vertieft. Damals habe ich mit ihr über den Vorwurf von ADHS als Modediagnose gesprochen und darüber, was sie selbst für Konsequenzen gezogen hat, seit sie von ihrer ADHS weiß. Außerdem hat Lola erzählt, was für falsche Vorstellungen von ADHS ihr oft begegnen.
Ein typisches Missverständnis ist, dass Menschen mit ADHS sich nicht konzentrieren können. Und das nervt mich so, weil neulich, als ich moderiert habe, wurde ich danach vom Chef gefragt, also wie kannst du dich überhaupt konzentrieren? Du hast doch ADHS. Und ich so, hey, ADHS bedeutet nicht, dass ich mich nicht konzentrieren kann. Es bedeutet, dass wenn ich mich interessiere, habe ich meinen Hyperfokus. Dementsprechend habe ich, wenn ich mit irgendjemandem ein Gespräch führe, zum Beispiel in einem Interview, habe ich in jeder Sekunde so viele Tabs in meinem Kopf mit potenziellen Fragen, potenziellen Antworten, potenziellen Möglichkeiten, wo das Gespräch dann hingeht.
Abzweigungen, genau. Ja, kenne ich.
Das ist wie so eine vielseitige Autobahn und das sehe ich als riesengroße Chance und riesengroßes Glück, weil dieser Kopf mit ADHS, der läuft einfach wie Speedy Gonzales. Der läuft ganz, ganz schnell.
Die Folge mit Lola Weipert findet ihr, wenn ihr im Deutschland 3000 Feed in den Dezember 2024 zurückscrollt.
Ich habe halt einfach Quatsch gemacht die ganze Zeit. Also habe mich irgendwie im Computerschrank versteckt oder habe meine Schulaufgaben, habe ich irgendwas hingeschrieben, was natürlich absolut falsch war und habe es dann selber korrigiert. Und war halt so ein Clown und das K.O.-Kriterium war dann, dass ich einen Penis getöpfert habe.
Okay.
Schlimm.
Wie? Und das war, also das war wirklich der Grund, wo man zum Direktor oder Direktorin muss und die sagen, nee, also.
Jetzt reicht's.
Weigert jetzt raus. Mhm. Wirklich?
Ja, es ist so peinlich, oder?
Du bist 88 geboren, ja. Nicht 68 oder so.
Ich find's auch krass, aber das ist halt schon, glaube ich, auch schon irgendwie so bayerisches Schulsystem. Und ich hatte auch richtig, richtig Pech mit diesem Schulleiter damals. Weil der war mir einfach gar nicht wohlgesonnen. Und ich weiß auch noch, als ich mich damals beworben habe an der Schule, hat er mich angeguckt und meinte, Frau Weigert, ich glaube, Sie werden mir nur Ärger bringen.
Wirklich?
Also der fand mich einfach scheiße. Ich muss sagen, es hat auf jeden Fall auf Gegenseitigkeit beruht. Mhm. Aber ich finde trotzdem, du hast ja schon auch irgendwie als Pädagoge irgendwie ja
eine Verantwortung
für ein Kind. Und ich meine, mit 15, finde ich, ist man schon noch ein Kind. Und dann irgendwie da so jemanden schon irgendwie, finde ich, boshaft so da raus zu kicken, finde ich schon krass. Und das hätte ja auch anders ausgehen können, muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Ne?
Und wie ist das, also wenn man von der Schule geschmissen wird, hat das dich erst recht wütend gemacht? Ist man dann so wütend auf alle? Oder hast du gedacht, oh Gott, was habe ich falsch gemacht und irgendwie so Fehler bei dir gesucht? Oder wie fühlt sich das an?
Ich war irgendwie froh und habe, glaube ich, damals auch gar nicht so gecheckt, wie dramatisch das jetzt irgendwie eigentlich auch ist. Und bin dann aber ganz schnell, ich habe dann ein FSJ gemacht, ein freiwilliges soziales Jahr. Und das hat mir halt so krass viel Spaß gemacht, im Krankenhaus zu arbeiten. Ich habe dann nachher auch eine Ausbildung gemacht zur Krankenschwester, dass ich da dann überhaupt nicht mehr irgendwie lang drüber nachgedacht habe, weil ich habe irgendwie so meinen Sinn gefunden dann und hatte da so Bock drauf. Und das war dann irgendwie auch schnell irgendwie, ja, diese Wehmut war eigentlich nie wirklich da. Ich war irgendwie froh, dass ich weg bin und hatte dann schnell dieses FSJ und war da so glücklich.
Und dafür bist du auch ganz jung dann ausgezogen aus dem nervigen Kinderzimmer, oder?
Hatte ich meine eigene kleine Wohnung.
Mit 15 schon?
Mit 15.
Weil das ist ja auch echt heftig, dass man so früh irgendwie von... Also war das noch in der Nähe deiner Eltern? Waren die noch präsent? Oder wart ihr auch so... Hat das nicht mehr miteinander funktioniert und deswegen musstest du da raus?
Also ich war schon... Es war schon ein bisschen schwierig zu der Zeit bei uns zu Hause. Aber ich bin dann ausgezogen, da war ich auch Ende 15. Das ist immer meiner Mama ganz wichtig, dass ich das immer dazu sage. Und hatte dann so meinen eigenen Space. Es war voll gut für uns alle und war aber trotzdem, also es war in der Stadt in Regensburg, meine Eltern wohnen ein bisschen außerhalb. Und ich war trotzdem jeden Tag zu Hause und habe mit meiner Mama und meinem Papa Tee getrunken und geplaudert. Aber ich glaube, für mich war das irgendwie ganz wichtig, da jetzt irgendwie auch so ein bisschen autark irgendwie mein Leben jetzt da irgendwie zu meistern.
Mhm.
Ja.
Das heißt, du hast dich dann nicht einsam gefühlt, sondern eher frei.
Oder? Voll. Boah, ich habe das so genossen. Ja. Das war richtig, also das war so eine gute Zeit.
Voll gut. Ich stelle mir nämlich gerade vor, dass man dann auch, also so jung schon allein zu wohnen, muss man ja auch Kickstart einiges lernen, was du vielleicht davor nicht machen musstest. Ne? Ich weiß nicht, was für Haushaltsaufgaben oder was dann auf einmal alles so ins Haus steht.
Ich sag mal so, es gab jeden Tag Nudeln mit Pesto, aber ich war glücklich.
Und warum bist du nicht Krankenschwester geblieben?
Weil ich irgendwann durch einen Freund meines Vaters, der auch Musiker ist, der meinte irgendwann zu mir, warum ich denn nicht irgendwas mit meiner Stimme mache, weil ich ja so irgendwie gut singen kann. Ne? Mhm. Und dann dachte ich mir so, mir war das irgendwie auch gar nicht so bewusst. Und dann dachte ich mir so, ja, stimmt eigentlich. Ne? Und dann habe ich mich damals am Music College beworben und die haben mich dann auch genommen, Gott sei Dank, und habe dann da Musik studiert. Ich kann mir heute keine einzige Note lesen.
Ich muss sagen, genau, du machst gerade so Anführungszeichen mit den Fingern. Moment, du hast es studiert, du hast auch einen Abschluss, glaube ich, ne? Als Jazz-Pop-Rock-Sängerin.
Ich bin staatlich anerkannte Chor- und, wie heißt es nochmal, ich wieder vergessen, Chorleiterin oder irgend sowas. Und Jazz-Pop- und Rocksängerin.
Aber du kannst keine Noten lesen. Also was heißt denn das? Heißt das, du kannst nicht, keine Ahnung, das C von einem Cis unterscheiden oder kannst du nicht vom Blatt singen?
Also ich kann also keine Noten lesen quasi. Also ich habe, glaube ich, absolutes Gehör. Also ich kann sofort Sachen hören, kann auch alles aus dem Kopf raus so spielen. Aber ich kann das nicht lesen. Und ich finde es so krass, mein Mann, der ist ja Orchestermusiker und das ist ja quasi sein täglich Brot, Noten einfach. Der liest es ja wie eine Zeitung. Mhm. Und ich finde das nach wie vor mindblowing.
Finde ich auch.
Dass der, er guckt sich
dass
das an.
Dass jemand die Melodie erkennt, die
und checkt,
da steht,
was er zu spielen hat. Ja. Der kann im Kopf dann sogar noch transponieren. Und ich meine, das ist ja wirklich crazy shit, ne? Also was da steht. Das funktioniert bei mir irgendwie nicht.
Okay, aber das heißt, du hast trotzdem einen Abschluss. Wie kriegt man das hin an so eine Musik?
Man kann sich, also ich bin eine Moglerin.
Okay, ah ja.
Ich habe mich da so durchgemogelt und ich glaube schon auch damals, das haben die schon auch gecheckt, aber die waren mir alle sehr wohlgesonnen und ich hatte da wirklich sehr coole Dozenten und Dozentinnen und denen war klar, ich werde eh nie jetzt einen Beruf ausüben in dieser Richtung, wo ich das irgendwie brauche und die wussten mein, glaube ich, mein musikalisches Talent einfach auch zu schätzen und haben mich da, glaube ich, dann mehr oder weniger einfach so mit durchgewunken.
Okay. Und heute hast du diesen Abschluss und eine, muss ich auch wirklich sagen, habe ich jetzt bei der Vorbereitung nochmal gedacht, eine verdammt gute Stimme und auch Stimmung, die du ja auf Bühnen bringst. Bist aber trotzdem vor allem für andere Sachen bekannt, auf die kommen wir gleich noch zu sprechen. Wurmt dich das manchmal, gar nicht so für die Musik gesehen zu werden?
Ich finde es immer wieder krass, wenn ich dann was poste und ich singe und dann Leute schreiben so, hä? Mhm. Krass, warum kannst du so gut singen? Wo ich mir denke, ja krass, eigentlich war das ja so mein Job. Back on top in June. I
said that's life, and that's funny. Compro vampi sempre, apro poco quella era dei. Compro sempre a parte, e non tre nave. Apro con bambiero, apro con la che era se. Ancora viendo andare, e non tre nave.
Gesanglich ist Evelyn enorm vielfältig unterwegs. Von Bossa Nova in Fantasiesprache über Jazz bis hin zu Country-Songs. Zusammen mit Schauspieler und Sänger Tom Beck macht sie ein Bühnenprogramm aus Comedy und musikalischen Einlagen. Mit ihm singt sie auch öfter mal in ihren Insta-Videos.
Na, und ich habe ja auch voll lange als Sängerin gearbeitet, weil ich war ja immer schon sehr früh fertig mit meinen Sachen. Und habe dann irgendwie mit 18 schon angefangen, so Coverbands mein Geld zu verdienen und mit so Werbung singen und so. Aber ich bin irgendwie voll froh, wenn ich ehrlich bin, dass ich erstmal einen anderen Weg gegangen bin, weil ich hatte auch mal einen Plattenvertrag und mit Anfang 20 und wurde da so krass gebrochen, dass ich irgendwann gar nicht mehr wusste, was ich jetzt eigentlich machen will musikalisch. Dass ich ganz froh bin, dass ich dann irgendwie noch so ein Escape hatte und dann nicht irgendwie so auf Ach und Krach dann irgendwie deutsche Popmusik gemacht habe, die ich gar nicht machen wollte. Mhm. Und jetzt bin ich irgendwie wieder frei und mache ja auch gerade mit Tom, machen wir so unser Country-Ding und so. Irgendwie bin ich gerade froh, dass ich da so unbedarft rangehen kann und darf und jetzt nicht so verkopft irgendwie, was jetzt Platten verkauft oder wie man sich jetzt da nach außen irgendwie als Sängerin so präsentiert. Ne? Mhm.
So ohne Druck quasi, dass du da reingehen kannst. Und das, wofür ich dich zum Beispiel kenne oder am Anfang vor allem wahrgenommen habe, war, wie lustig du bist auf Social Media. Ne? Und ich habe auch jetzt nochmal angefangen, mir so Videos anzugucken und muss wirklich sagen, es ist wie wenn man so eine Chips-Tüte aufmacht und dann nicht mehr aufhören kann. Also wirklich, Evelyn, ich habe mir so eins nach dem anderen angeguckt,
wirklich?
Weil ich einfach so lustig fand und so leicht und es mich gut unterhalten hat. Ich muss euch jetzt mal was davon zeigen. Hier zum Beispiel ein Video, wo man sieht, wie Evelyn sich massieren lässt, aber mit den Gedanken die ganze Zeit woanders ist.
Ich hab so Hornhaut an den Füßen. Die Flöte da dunkel, da ist ein Mundgeräuer geworden. Geht's dir schon mal gerade gut?
Noch ein Apfel, der schimmelt.
Soll ich jetzt dann mal halt abschauen oder ein Cappuccino trinken?
Jetzt einfach mal.
Entschuldigen Sie, das ist Sonderzug nach Bangkok. Ich muss da eben mal hin.
Ich fühl's auf jeden Fall voll. Sehr schön sind auch ihre Videos, wo sie etwas schräge Charaktere spielt. Auch gerne mit Dialekt.
Hör halt auf jetzt, zu fix nochmal! Mein Gott, seid ihr alle steppert oder was? Ob du zu blöd bist, hier und einmal da. So, bitte.
Was sagst du?
Alexanderplatz.
Na, Fralli, pass auf.
diese große Murmel, das Runde, den Kreis, das ist der Alexanderplatz. Wir sagen ein Alex. Da gehst du jetzt einfach geradeaus, dauert, sag ich mal, circa Pi mal Daumen, 2 Minuten, dann bist du da. Ja, super, ich bin Evelyn übrigens, gell?
Hi,
servus.
Aber die meisten Videos drehen sich wirklich ums Elternsein. Zum Beispiel dieser kurze Clip hier mit der Überschrift: So kommunizieren wir in der Familie.
Was? Komm her, ich verstehe dich nicht. Was? Das Wasser läuft, ich kann dich nicht hören. Flüsterst du? Was? Schreib mir eine Nachricht. Ich höre dich nicht, das ist es. Was? Ich verstehe dich nicht.
Ich würde gerne einmal den Gang wechseln. Ich habe ein Spiel mitgebracht, wo ich dachte, vielleicht hast du daran Spaß und kannst es gut. Und zwar Red Flags.
Mhm.
Also was ist, wenn man eine bestimmte Person trifft, eine Red Flag, was die sagen könnte? Ich gebe dir quasi immer eine Situation.
Okay.
Also zum Beispiel, was ist ein Red Flag unter Eltern auf dem Spielplatz?
Boah, sich so einzumischen. Oder auch, wenn man merkt, so der andere Elternteil möchte vielleicht jetzt nicht mehr, dass das Kind jetzt noch mehr Schokolade isst, das dann irgendwie so einfach so zu überhören. Finde ich nicht cool.
Okay,
also, ja.
Ja.
Oder das letzte Mal, ich meine, ich weiß auch, das ist los, wir haben uns dann auch totgelacht, aber wir waren mit anderen Kita-Kindern noch auf dem Spielplatz und ich verstehe das Konzept eh nicht von Kindern. Die sind den ganzen Tag zusammen in der Kita und dann treffen sie sich 5 Minuten nach Kita-Ende am Spielplatz und tun so, als hätten sie sich jahrelang nicht gesehen und freuen sich halt voll, ist auch voll schön.
Zeit vergeht anders.
Wow. Und dann meinte ich eh schon so, ja, wir müssen jetzt dann mal los und so, ich bin mit denen heute Abend alleine, ich muss die Abendroutine einläuten, bla 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 bla. Und dann meint die andere Mama zu ihrem Kind, komm, wir gehen jetzt alle noch Pizza essen. Und meine Kinder drehen sich um und ich schaue sie an und ich nur so, what the fuck? Und sie nur so, Scheiße, Entschuldigung. Das ist eine Red Flag.
Nein,
und wir mussten voll lachen, weil die hat es ja natürlich mit Absicht gemacht. Und ich war so, warum tust du mir das an? Naja, wer war mit Pizza essen?
Ja, klar, wir. Du und deine Töchter.
War cool.
Was ist eine Red Flag im Konzertpublikum? Wenn du auftrittst, was kann das Publikum falsch machen, rufen?
Also was ich wirklich nach wie vor einfach krass finde, aber ich glaube, vielleicht ist es auch eine Typensache. Mir ist auch wieder auf Tour aufgefallen, es gibt Menschen, die sitzen so in der ersten Reihe.
Mit verschränkten Armen.
So.
Konstantin.
Die sprechen dann aber auch an von der Bühne aus und fragt dann auch, was sie mir jetzt mit ihrer, also ob sie gezwungen wurden, hier zu sitzen oder ob ich ihn irgendwie, weiß ich, aus ihrer Körpersprache jetzt erlesen darf. Das finde ich krass. Wenn man einfach so.
Und wie reagieren die, wenn du sie ansprichst?
Lachen dann.
Und dann werden sie dann so ein bisschen lockerer? Oder
die werden dann lockerer. Ich glaube, die haben aber auch Angst, dass ich die dann weiter irgendwie anspreche. Aber die machen sich dann doch schon ein bisschen locker und, glaube ich, überdenken auch mal die Körpersprache, die sie hier gerade so zum Besten geben. Ja.
Was ist ein Red Flag beim Packen für den nächsten Urlaub?
Unnötige Scheiße mitnehmen. Und mein Mann, der ist ja so ein krasser Traveler. Also,
so ein Optimierer?
Der ist so oder krass, so. Ja. Also ich glaube, der wird es schaffen, mit so einem Kinderkoffer, mit so einem großen, wird der für eine Weltreise packen. Und der hat mich jetzt auch wohin gebracht, wo ich selber nicht dachte, dass es möglich ist. Ich nehme wirklich nur das Nötigste mit. Und ich sag mal so, man braucht halt wirklich nicht mehr. Ne?
Also das heißt, du kannst überall hin mit so einer Handgepäckstasche?
Eigentlich ja, mittlerweile
Respekt.
Ja.
Respekt.
Aber ich bin jetzt auch nicht die dann im Urlaub sich dann abends irgendwie noch irgendwie Pumps anziehen würde. Weißt du, was ich meine? Machst du sowas?
Ich wäre das immer gern, aber ich bin's nicht. Ich bin wirklich so eine ganz funktionale Packerin. Ich habe in meinem letzten Urlaub wirklich auch nur 3 Farben eingepackt, weil ich dachte, super, dann passt ja alles zu allem.
Toll.
Ja, toll. Ja. Und dann aber, weißt du, dann kennst du auch die Situation, dass du für den Urlaub packst, gestresst, draußen ist Winter und du fährst irgendwie ins Warme und kannst dich überhaupt nicht reinversetzen.
Furchtbar.
Dass du bald entspannt bist, dass es warm ist und du schön aussehen willst. Und dann habe ich halt nur so Funktionskleidung dabei.
Voll.
Und denkst so, Mensch, Eva, das wollte doch jetzt hier alles.
Und ich finde es auch krass, ich bin schon irgendwie voll bequem so auch, so was so Klamotten betrifft. Und ich ziehe halt auch immer das Gleiche an. Also wir sind jetzt auch immer umgezogen vor ein paar Monaten und habe dann ewig die Kartons da nicht ausgepackt.
Und dann gemerkt,
glücklich. Ich habe das echt nicht vermisst, ne?
Ja.
Also,
und dann hast du ausgemistet oder alles eingeräumt?
Voll ausgemistet. Und dann hatte ich natürlich schon auch wieder Spaß. Ich sage, ach ja, cool, das T-Shirt habe ich ja auch noch. Aber eigentlich würden mir so 2 Hosen und 5 Shirts, wäre eigentlich okay. Ich shoppe natürlich trotzdem die ganze Zeit. Aber
ist eine Form von Freiheit, glaube ich, zumindest zu wissen, dass man das könnte und dass man das alles.
Ja, aber es macht halt trotzdem Bock dann wieder so, oh, ist aber auch voll schön, bestelle ich mir jetzt. Kennen wir ja alle, ne?
Was ist eine Red Flag auf öffentlichen Toiletten?
Die ganze Toilette ist eine Red Flag. Wenn ich eins hasse, sind es öffentliche Toiletten. Ich werde das so zum Monk. Also, wow.
Was ist mit der Studiotoilette hier? Du warst hier eben im Hauptstadtstudio auch schon schlimm. Weil das ist
noch,
da
kann ich noch irgendwie, da, die war echt okay.
Ja.
Aber öffentliche Toiletten und ich, das ist wirklich mein Endgegner. Und ich muss auch echt sagen, mit kleinen Kindern, puh.
Okay, also du vermeidest sie komplett oder bist du jemand, die dann so mit dem Ellenbogen aufmacht und mit einem Papiertuch alles bedient oder was?
Also ich versuche das auf jeden Fall zu vermeiden. Es ist eigentlich auch schlimm, ich hasse öffentliche Toiletten so krass, dass ich teilweise versuche, noch irgendwo draußen hinzupissen. Ich kann es einem nicht erzählen, okay. Weil ich es so schlimm finde. Und würde sogar in Kauf nehmen, dass mich jemand sieht. Weil ich das wirklich, mich stresst, das so in öffentliche Toiletten zu gehen. Und wenn, bin ich halt wirklich die so mit alles mit einem Taschentuch. Und also ICE-Toiletten.
Niemals. Okay.
Das ist, finde ich wirklich, ich finde das eine Zumutung. Also für mich, also mich stresst das richtig krass.
Das tut mir leid. Also die Vorstellung, so lange im Zug zu sitzen und nicht auf die Toilette zu können, ist ja auch
anstrengend. Aber der Körper kann viel aushalten. Ja. Das kann ich verraten. Also es geht wirklich, dass man wirklich denkt, wow. Du bist selber über mich hinausgewachsen. Könntest du dich da hinsetzen zum Beispiel?
Ich kann auf die Toilette gehen, ja.
Aber könntest du jetzt angenommen, es ist groß? Könntest du im ICE groß machen?
Ich vermute schon. Ich würde, glaube ich, den.
Insane. Würdest du es dir dann aber auslegen?
Nee.
Was? Du würdest dich einfach draufsetzen, oder was? Und dir denken, wird schon geil sein. Wird schon passen hier.
Ich denke so, meine Güte, also wenn wir jetzt hier alle so überhygienisch werden, das ist ja wahrscheinlich auch nicht gesund. Nee, weiß ich nicht.
Ja, krass.
Es tut mir leid, ja.
Ich würde gerne mal mit dir Zug fahren, sag ich dir jetzt, wie es ist.
Was willst du da mit mir auf die Toilette
oder was? Ich möchte es erleben, ja. Ich möchte es wirklich, du würdest dir da gar nicht denken, oh, ist jetzt eklig, irgendwie setz mich hier jetzt irgendwie in die Pisse und so von den anderen.
Nee. Oh, wie sind wir denn jetzt hier gelandet? Irgendwie ist mir das gerade richtig unangenehm. Zum einen, weil wir einfach über Stuhlgang reden. Das hatten wir, glaube ich, noch nie bei Deutschland 3000. Aber auch, weil es sich gerade ganz komisch anfühlt, dass Evelyn irgendwie ihre Scham auf meine überträgt. Also ich schäme mich gerade ein bisschen dafür, dass ich mich nicht schäme, auf eine Zugtoilette zu gehen. Und ich schäme mich, dass wir darüber reden, wofür Evelyn sich wiederum gar nicht zu schämen scheint. Was ist los mit mir? Also lieber jetzt schnell Themenwechsel. Krass. Aber ich glaube, bevor es hier eklig wird, mache ich mal weiter. Was ist eine Red Flag beim ersten Date?
Weil da müsste ich eigentlich Profi jetzt sein in den Antworten, weil ich hatte so viele Dates, wo ich danach mir dachte, es waren immer so komische Sachen, nicht so eindeutige Red Flags. Naja, also wenn es zum Beispiel ein Rassist wäre oder so, das wäre halt auf jeden Fall eine Red Flag, ja, oder ein Sexist oder irgendwie mega frauenfeindlich, klar. Aber so, ja, es gibt schon viele Red Flags bei einem ersten Date.
Gibt's so, erinnerst du eine, wo mal jemand was zu dir gesagt hat oder so, wo du schon wusstest, okay, ja, wie komme ich jetzt hier raus?
Ja, das fällt mir wieder ein. Das war ganz krass, der war eigentlich total nett. Aber das war unser erstes Date und dann saß der neben mir und hat seine Hand auf meinen Oberschenkel gelegt und hat mich so krass, unangenehm, eindringlich angeguckt. So, und hat gesagt, Evelyn, es ist so schön, dass du da bist. Und das ist eigentlich total nett.
Ja, aber die Art.
Ich habe mich so gegruselt in dem Moment. Ich dachte mir so, ich muss hier weg. Mich siehst du nicht wieder. Aber eigentlich nett. Aber
und wie bist du rausgekommen? Dann ganz schnell oder hast du da noch eine Stunde gesessen?
Mein Vino noch ausgetrunken. Ich habe sogar noch geknutscht mit dem.
Oh,
ja,
okay.
Desperate. Ich war auch desperate zu dem Zeitpunkt, aber nicht so desperate, dass wir uns nochmal getroffen haben. Aber das hat gar nicht gepasst. Der hat auch so ganz feucht geküsst. Das war.
Bei deinem Mann war es anders. Den hast du über Tinder kennengelernt. Was hat dich da nach rechts swipen lassen?
Eva, das ist einfach, das war, ich weiß nicht, was das war, weil seine Fotos waren so cringe und also auch eigentlich nicht so mein Typ Mann, auf den ich normalerweise so angesprungen bin. Ich weiß es bis heute nicht. Das war irgendwie magisch, weil ich meinte danach auch noch zu ihm, ich verstehe irgendwie nicht, warum ich überhaupt eigentlich so nach rechts richtig geswiped habe. Und dann hat er mir damals auch sofort geschrieben und ich war irgendwie verliebt dann schon. Und ich habe das mir nie erklären können. Ich glaube manchmal, es gibt schon sowas wie Magie zwischen Menschen.
Oder wie, selbst im Digitalen.
Ja, irgendwie oder so eine Chemistry, die man irgendwie spürt. Und ich meine, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber manchmal hat man das ja auch, dass man mit einem Menschen im Internet schreibt oder auf Social Media und man merkt auch einfach, das ist ein Arschloch zum Beispiel. Und der schreibt gar nicht irgendwie so fies oder irgendwie, sondern du merkst es einfach, obwohl man nur schreibt. Und ich glaube, man kann aber auch merken, dass da irgendwas Magisches ist.
Und wie sah dein Profil damals aus? Hattest du das Gefühl, so ein bestimmtes Bild von dir zeichnen zu müssen?
Ja, schon auch peinlich, ne?
Ich muss auch sagen, du grinst also, gerade richtig ja, bei der Erinnerung einfach, daran.
Es ist doch echt komplett bescheuert eigentlich, ne? Dann sucht man sich so Fotos von sich aus und man irgendwie denkt, man sieht geil aus. Und ich war zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall auch noch nicht so angekommen, dass ich da irgendwie, ich bin ja schon auch bedacht, sehr bedacht an mein Profil rangegangen, ja. War mir schon wichtig, dass das jetzt coole Fotos sind und ich da irgendwie geil aussehe. Also ich war das letzte Mal mit einer Freundin im Zug, die ist auch gerade auf so Plattformen unterwegs und dann haben wir so ein bisschen geguckt zusammen. Ich fand das irgendwie total spannend, weil ich bin jetzt irgendwie auch schon irgendwie 9 Jahre raus und da meinte ich auch so, ob ich ihr Profil sehen kann.
Mhm.
Und musste dann auch krass kichern, so, weil man halt einfach...
Weil du die echte Person kennst
ja.
Und dann den Ausschnitt, den sie von sich zeigt.
Ja.
Und was war bei dir der Ausschnitt oder was hat gefehlt? Was wolltest du auf keinen Fall ausdrücken?
Ja, ich war da schon eher so noch ein bisschen so künstlicher, würde ich sagen, ne?
Mhm.
Also, warst du mal auf so Tinder, auf so Plattformen unterwegs?
Ja, aber nur ganz kurz. Das hat für mich irgendwie auch nicht so richtig... funktioniert. Mhm. Deswegen, aber ich habe mal mit männlichen Freunden drüber gesprochen, die gesagt haben, ja, in dem Moment, wo ich ein oberkörperfreies Bild reinstelle, kriege ich halt doppelt so viele Matches und so.
Echt? Ja. Aber jetzt mal ohne Scheiß, ne? Wenn jetzt ein Typ ein oberkörperfreies Bild auf seinem Profil hätte, wäre das für mich also eigentlich fast schon raus.
Wirklich?
Ja, weil ich mir denken würde, was ist denn das jetzt? Also das wäre mir irgendwie zu, der findet sich jetzt selber so geil oder irgendwie, da bin ich raus aus dem Alter, habe ich das Gefühl.
Und du hast auch mal gesagt, dass du dich früher bei Dates oft verstellt hast. Warum?
Ich glaube einfach Unsicherheit, ey. Also ich bin zwar schon immer ein lauter Mensch und kann auch voll für mich einstehen so und habe auch jetzt nicht irgendwie Angst anzuecken, aber in so Date-Situationen, da bin ich wirklich dann irgendwie... sowas von unsicher.
Und war das bei deinem Mann auch so oder nicht, weil ihr vorher schon das, was du als Magie beschrieben hast, hattet?
Also ich habe da schon auch mich krass aufgebrezelt und war auch völlig überdreht. Also es ist halt so kaschiert, ich hatte zum Beispiel meine Unsicherheit, also ich bin halt dann wie so eine Axt im Walde. Das hat sich dann schnell gelegt, aber ich würde schon sagen, dass ich trotz auch bei meinem Mann beim ersten Date schon auch, also wenn ich es von außen sehen würde, würde ich mir denken, ciao.
Zu dir?
Ja, mir denken, wow. Also, das ist peinlich.
Er ist aber da geblieben.
Er ist geblieben, Gott sei Dank.
Weil, also ich finde ganz spannend, also ich glaube, jeder versucht ja am Anfang irgendwie seine beste Version zu sein von so einem Kennenlernen und dann irgendwann kommen ja Sachen raus, die man entweder versucht hat, erstmal so in den Schatten zu schieben oder wo man gerne besser gewesen wäre, aber man hält es nicht durch. Was war das bei dir, wo du gedacht hast, oh Gott, wenn er das von mir weiß, dann, oh, das wird vielleicht schwierig oder wo du Angst hattest, was zu zeigen?
Das habe ich gar nicht so. Es ist nur eher, ich habe immer das Gefühl, wenn ich so krass die beste Version meiner selbst sein will, dann bin ich die peinlichste.
Mhm.
Weißt du, was ich meine? Wenn ich so mich krass darauf konzentriere, jetzt irgendwie so eine super geile Show zu machen und einen super Eindruck, dann ist es eigentlich schlimm bei mir. Also das schwappt dann über in eine unangenehme Persona vielleicht so ein bisschen. Und ich glaube, ich würde das heute nicht mehr so machen, könnte ich auch gar nicht mehr. Aber ich war zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht so bei mir, dass ich mir dachte, Evelyn, du bist super so, wie du bist.
Mhm.
Just relax. Ich war irgendwie so aufgekratzt und künstlich teilweise. Also meine Eltern haben mich auch immer verarscht, wenn wir irgendwo waren und ich Single war und dann habe ich gemerkt, mich guckt jemand an, weil er mich gut findet. Dann habe ich immer so geguckt, also meine Eltern haben mich dann immer nur verarscht, die haben dann beide irgendwie dann auch immer so geguckt, so. Also wo man sich denkt, why? Lach doch einfach zurück oder so oder bleib du. Aber ich war dann irgendwie sofort so.
Und glaubst du, das wäre heute anders?
Ja, auf jeden Fall.
Und wie ist es dazu gekommen?
Ich bin irgendwie so bei mir. So. Also mir ist irgendwie viel einfach egal mittlerweile.
Auf eine gute Weise, aber auf
eine voll
egal.
Gute Weise und das ist voll schön. Und ich glaube, dafür lohnt sich einfach älter werden.
Ja?
Extrem, finde ich, ja. Könntest du das nicht so unterschreiben, dass irgendwie du jetzt einfach auch mit Mitte 30 irgendwie, wenn du auf dein Anfang 20-Jähriges oder Mitte 20-Jähriges ich guckst?
Voll. Also ich glaube, ja, ich finde, man wird gelassener. Auf jeden Fall. Und ja, so ein bisschen mehr, okay, ja doch, man ich glaube, ne, du ja wahrscheinlich auch, man hat sich dann genug selbst beobachtet, um zu wissen, okay, das werde ich jetzt eh nicht mehr los, das bleibt, das bin aber auch ich, ja gut.
Ja.
Dann.
Voll.
kehren wir das doch erst recht raus. So.
Ja, und irgendwie die Natürlichkeit, finde ich, macht ja Menschen dann auch irgendwie so aus und so kostbar irgendwie.
Und stimmt es, dass du dann mit diesem Mann innerhalb von 3 Wochen zusammengezogen bist? Mhm. Weil das ist ja auch wild. Also offenbar hat er sich wirklich gar nicht abschrecken lassen von deiner Überdrehtheit, sondern ihr seid sofort zusammengezogen. Hattest du davor schon mal mit jemandem zusammen gewohnt, mit einem Partner?
Also okay. Ich hatte davor meine erste längere Beziehung, das waren 2 Jahre und mit dem habe ich auch zusammengelebt. Und mein Mann, der kam gerade aus China zurück, der hat da im Orchester gespielt und hatte so eine super ranzige Zwischenbleibe. Und ich war gerade auf Wohnungssuche, weil ich mich eben getrennt habe. Und dann habe ich eine Wohnung gefunden und dann haben wir uns so angeguckt, wollen wir wieder zusammen einziehen.
Der ultimative Test direkt an den Anfang.
So. Das ist so klar. Aber wir waren auch einfach so vom ersten Date an einfach unzertrennlich. Mhm. Also das war einfach so wirklich so Liebe auf den ersten Blick.
Und dann stelle ich mir vor, also ihr wart unzertrennlich beide so Künstler, Musiker. Hab wahrscheinlich so krass, also ich stelle mir vor, so einen krassen Künstlerhaushalt, die beiden Musiker, die da leben und keinen geregelten Tagesablauf haben und deshalb ganz viel Zeit miteinander verbringen können. Korrigiere mich, wenn es
ja, war schon
komplett
auch so.
Falsch ist.
Doch.
Also so diese komplette Freiheit und frische Verliebtheit. Und dann habt ihr aber an irgendeinem Punkt Kinder bekommen und zwar innerhalb von 2 Jahren 2 Töchter.
Nee, waren das innerhalb von, achso, ja, ja, stimmt.
Also von, ja. Was ja richtig... Also richtig krass ist, was hat das mit diesem Leben, dieser Beziehung gemacht?
Ja, erstmal das komplett auf den Kopf gestellt, aber man muss auch dazu sagen, als unsere erste Tochter geboren wurde, kam auch Corona ganz schnell, 3 Monate danach und das hat ja eh komplett die ganze Welt auf den Kopf gestellt und gerade für Künstler war das ja absolut
so ein richtiges
Vollbremsen-Kriterium, ne? Deswegen war das erstmal irgendwie gar nicht so crazy, weil die ganze Welt irgendwie so stillstand. Na, irgendwie.
Das heißt, oder ja, vielleicht kann man auch nicht mehr so auseinanderrechnen, was war jetzt die Pandemie und was es auf einmal Eltern schafft.
Ja, also und trotzdem sind wir auch irgendwie voll aufgegangen so in unserem Elternsein. Also wir sind auch beide einfach krass leidenschaftliche Eltern. Mhm. Aber mit dem zweiten Kind haben wir dann schon nochmal auch ein bisschen blöd aus der Wäsche geguckt, wie sich dann doch Struktur und Routinen dann eigentlich doch ganz gut machen in dem Familienleben, aber das haben wir jetzt Gott sei Dank auch gecheckt. Also vielleicht schaffen das andere Leute dann auch trotzdem noch irgendwie in den Tag hineinzuleben und irgendwie so living la vida loca, aber wir brauchen ganz krass unsere Routinen und Absprachen, damit wir den ganzen Bums irgendwie zusammenhalten können.
Okay, und das ist ja, ich glaube, das ist das, was ich mir so vorgestellt hatte, dass das ja ein krasser Gegensatz sein muss zu dem, wie ihr davor gelebt habt.
Ja, aber das Ding ist halt, irgendwie man verändert sich halt, ne? Und also ich habe es dir heute, als ich hier angekommen bin, meinte ich ja schon zu dir, dass ich gerade mit einer Freundin telefoniert habe und wir so festgestellt haben, dass wir sozial immer mehr awkward werden und uns das immer schwerer fällt, auch auf so Treffen mit mehreren Leuten, dass man da nicht so, oh Gott, das ist mir alles viel zu viel, scheiße so. Und wenn ich mir jetzt auch so überlege, wie wir früher, wir haben uns die ganze Zeit mit irgendwelchen Leuten getroffen, waren nur unterwegs und das war für die Zeit auch voll cool, aber jetzt ist es halt irgendwie anders und Gott sei Dank vermissen wir das auch nicht so. Also ich glaube, wir sind beide auch irgendwie so angekommen mit den Kindern und irgendwie in unserer kleinen Familie, dass das irgendwie sich einfach so gut anfühlt, dass man dann gar nicht so denkt, so ja, früher, das war einfach schon krass wild und geil, sondern uns eher so denken, ja, irgendwie voll schön jetzt so. Und wir haben ja trotzdem noch unseren Output, wenn wir halt irgendwie unterwegs sind und er Konzerte spielt oder ich meinen Scheiß mache. Also kann man das immer noch ausleben. Und man wird halt auch irgendwie älter, ne? Ist halt so.
Ja, aber das ist ja voll interessant. Also warst du darauf vorbereitet, als du schwanger wurdest oder als ihr gesagt habt, ja cool, jetzt lass eine Familie gründen, war das so ein Gefühl von, ja, wir haben uns jetzt auch ausgelebt, jetzt darf diese neue Lebensphase kommen und wenn die diese ganzen Änderungen mit sich bringt, von denen ja viele Leute immer erzählen, war das schon okay für dich oder war es eher so, nee, oh Gott, ich will mich noch an diesem alten Leben festhalten?
Also wir haben da gar nicht so drüber nachgedacht. Also wir haben das jetzt auch nicht so geplant mit dem Kind. Wir haben einfach so für uns, man muss sich halt irgendwann auch mal über Verhütung unterhalten und dann haben wir halt für uns festgestellt, dass wir das jetzt erstmal lassen, weil es für uns zum Beispiel total okay wäre, ein Baby zu bekommen.
Mhm. Und wow, also so ganz, ganz locker.
Ja, so einfach so, wir gucken einfach. Es ist okay, wenn wir jetzt ein Baby bekommen, aber wenn nicht, ist es auch voll okay. Und dann haben wir schon natürlich beide schon auch, also dieser Moment, wenn man weiß, also Mann oder ich, oder man ist schwanger, das ist schon krass. Und ich glaube, das kann man sich auch gar nicht vorstellen vorher, weil das auf einmal Fragen mit sich bringt und Ängste in alle Richtungen, die so überwältigend sind. Aber ich habe nicht einmal wirklich mein altes Leben vermisst. Also Das Einzige, was ich manchmal vermisse, ist die Freiheit in meinem Kopf. Einfach mal irgendwie, ich denke halt immer an meine Kinder und diese Freiheit von früher, an niemanden zu denken, sich um niemanden Sorgen machen zu müssen, das vermisse ich manchmal schon ein bisschen. Auf der anderen Seite, ja, so ist es halt eben.
Und was war, also ich finde ja voll interessant, dass ihr so locker gesagt habt, ja gut, wenn uns das jetzt passiert mit dem Elternwerden, dann passiert's uns. Das heißt, ihr hattet ja jetzt auch nicht so, also ihr habt euch das nicht ausgemalt, wie es sein würde. Das muss ja dann eher später passiert sein. Oder ich frage mich, gibt's was am Elternsein? Also du hast gerade ein Buch geschrieben, das heißt Peace Moms und es geht um diesen Alltag als Mutter. Gab's was, was dann komplett anders war als das, was du dir ausgemalt oder gedacht hättest?
Also ich glaube zum Beispiel, dass man sich das nicht ausmalen kann, wie es ist, Eltern zu sein. Mhm. Und ich bin auch eher ein Fan davon, aber das ist jetzt meine persönliche Lebensanstellung. Ich hasse halt alles so durchzudenken. Also ich mag einfach leben und ich möchte Sachen auf mich zukommen lassen und vor allem Dinge, die ich nicht beeinflussen kann. Und ich finde, das ist zum Beispiel wirklich Eltern werden, weil du weißt nicht, was das mit dir macht am Ende. Und das ist bei jedem so individuell. Und ich hätte mir auch nicht gedacht, dass ich einfach die Glucke 3000 werde.
3000
und
immer gut.
Ja, immer geil. Und es lieben, mit Kindern allein am Spielplatz abzukornern und irgendwie einfach nur, mir reicht es einfach, wenn ich nur mit denen bin. Das macht mich so glücklich. Das hätte ich mir nie gedacht. Mhm. Wirklich, wenn ich, als ich noch keine Kinder hatte und ich schwanger, ich habe Frauen gesehen, die alleine im Park mit ihren Kindern waren. Ich dachte mir wirklich, wie scheiße muss das sein? Das muss ja so ultra langweilig sein. Ich dachte mir wirklich so, oh Gott, die arme Frau. Und turns out, it's paradise. Aber hätte halt auch anders laufen können, ne? Und ich glaube, man kann sich da nicht so richtig drauf vorbereiten. Das muss man halt einfach machen. Und dann wird man sehen, wie es ist. Und dann muss man einfach gucken, wie man sein Leben dann gestaltet, sodass alle happy sind. Und es ist auch wieder super individuell, ne? Von Familie zu Familie. Ja. Deswegen, ich glaube wirklich, float da einfach und macht euch nicht so viel Gedanken, weil es ist unberechenbar.
Ich wünschte, ich könnte mir davon eine Scheibe abschneiden, weil ich glaube, ich bin wirklich am anderen Ende dieser Skala. Ich hätte immer das Bedürfnis, vorher so viel Informationen wie möglich anzusammeln oder mich da reinzudenken. Und ich meine jetzt gar nicht nur Elternschaft, sondern du scheinst ja das auch in anderen Bereichen des Lebens so zu machen, dass du sagst, okay, ja, von der Schule geflogen, ja, dann mache ich jetzt halt weiter oder dann probiere ich das mal mit der Musik aus und so. Das finde ich richtig bewundernswert, auch weil es mir so fern liegt.
Aber wünschte, musst du alles so planen oder wie ist es bei dir?
Also ich bin wahrscheinlich wie deine Kinder, mir tut Struktur gut.
Mhm. Mir mittlerweile auch, ne?
Ja. Also. Aber ich finde das schön, weil also ich hätte die ganze Zeit Angst, oh Gott, was ist, wenn dann was passiert, wo ich mich nicht wohlfühle oder was ich bereue oder wo ich rückwirkend denke, hätte ich mal den anderen Weg eingeschlagen. Und du scheinst ja so nicht zu denken, also in diesem ewigen doppelten Konjunktiv, was wäre gewesen, wenn, sondern du scheinst jetzt zu sagen, okay, dann jetzt zwei Kinder, dann geht das Leben ab hier so weiter. Ist das sowas, wo du sagen musst, ja, so bist
ja,
du?
Ja, ja.
Und wie könnte ich mir so werden?
Hey, ich glaube, ich weiß es nicht, ob man so werden kann und es ist ja auch okay, dass du nicht so bist, mhm, weißt du? Also ich finde das ganz lustig, und meine Schwester und ich, wir sind uns da auch, wir sind da sehr unterschiedlich. Und ich habe da auch irgendwie durch meine Schwester gelernt, weil ich war da manchmal auch so ein bisschen, dass ich mir dachte, mein Gott, also jetzt, da muss man sich doch jetzt nicht so einen Kopf machen, ja, ne? Aber sie braucht es zum Beispiel. Und ich glaube, sie denkt sich bei mir zum Beispiel auch ganz oft so, ach ja, wieder alles spontan jetzt. Und hier, es ist eine Typensache.
Ja.
Und ich finde das auch geil, wenn man sich dann irgendwie auch mit Respekt begegnet und sagt, du bist eben so und ich bin so und das ist völlig in Ordnung. Und ich finde, solange man nicht drunter leidet, also solange du nicht drunter leidest, dass du dir über viele Sachen Gedanken machst und viel planen musst, ist es ja auch völlig legitim.
Ja, manchmal denke ich schon, Mann, Eva, warum hast du dir jetzt so viele Gedanken gemacht? Mach doch mal einfach. Also ich glaube schon, dass man sich damit manchmal ausbremst. Also da, wo du vielleicht, und da stelle ich jetzt, mal übers Ziel hinausschießt, weil ja, du einfach sagst, ja, let's go, habe ich das Gefühl, ich verkümmere da vor der Ziellinie manchmal.
Also habe ich jetzt nicht bei
wie
dir
so
das
beim,
Gefühl,
wie
ne?
Wie so beim Schneckenrennen, ja, okay, gucken wir erstmal, was die anderen machen.
Also ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt zu intim ist, ne? Aber angenommen, wäre das für dich jetzt zum Beispiel eine Option, zu sagen, irgendwie, wir wollen Kinder und wir lassen es jetzt einfach so drauf ankommen.
Das fände ich richtig krass, ja.
Ja?
Ja.
Und warum?
Boah, ich würde, glaube ich, denken, oh Gott, man muss das doch, also ich weiß, man kann das nicht planen. Lustigerweise, es war vor einigen Wochen hier auch schon Thema mit Madeleine Alizadeh, Daria, die explizit keinen Kinderwunsch hat, ja, darüber gesprochen hat. Und da, ja, oder wie, nee, weiß ich nicht. Ich glaube, ich könnte das nicht so gut.
Weil du oder, dir denkst, okay, vielleicht wird das viel zu krass oder
ja, oder was verliere ich dadurch oder so, all diese Dinge. Aber deswegen ist ja voll schön, dass du da so ankommst und ja offenbar auch sehr viele Leute damit abholst. Also nicht nur mit dem Buch, du hast auch einen Podcast, der heißt Alle meine Eltern, wo es genau um diese Themen geht. Es gibt all diese lustigen Videos auf Instagram und so. Was glaubst du? Oder ich habe irgendwo jetzt bei der Vorbereitung gelesen, hast du gesagt, seit ich dieses Elternthema mache, bin ich erfolgreich, zum Beispiel auf Instagram und so. Was glaubst du, was das ist? Dass da so viel, dass du, was machst du anders, dass du so viele Leute damit erreichst?
Ich glaube vielleicht einfach, ich scheiße halt auf Perfektionismus und habe, glaube ich, einfach einen lustigen, natürlichen Umgang mit der Realität.
Mhm.
Und ich glaube, das tut einfach vielen gut. Und ich muss schon sagen, wenn ich sowas sehe, dann tut mir das auch mega gut. Das heißt jetzt, der eigene Körper, also ich muss echt sagen, mich empowert das so krass, auch wenn ich andere Frauen auf Beispiel Instagram sehe, die sich einfach so zeigen, wie sie sind.
Mhm.
Wirklich jetzt. Ich finde das so geil. Ich finde das so schön und es tut irgendwie so gut. Und ich glaube, das ist vielleicht das, was die Leute halt dann irgendwie, was denen irgendwie vielleicht dann ein gutes Gefühl gibt, zu wissen, ich bin halt eben nicht alleine mit meinem Shit.
Mhm. Gleichzeitig hast du ja auch mal gesagt, es ist trotzdem immer alles eine Inszenierung. Also auch wenn man sich so authentisch wie möglich zeigt, ist es eine Inszenierung. Man wählt aus, was man auf Instagram zeigt.
Voll.
Woran merkst du das bei dir selber?
Also das ist ja einfach bei jedem so. Das braucht mir auch keiner erzählen. Mhm. Weil in dem Moment, wo ich mein Handy nehme und einfach in mein Handy spreche oder mich selber filme, ich meine, das ist ja eh völlig absurd eigentlich, ne? Also manchmal denke ich mir auch so, also ich möchte einfach bitte nicht beobachtet werden gerade. Hallo, also jetzt bin ich ganz, also weißt du, das ist ja irgendwie auch völlig bescheuert.
So. Wir haben es schon fast vergessen, wie bescheuert das
ja,
ist.
Ja, es ist so, mega bescheuert oder irgendwie alleine, ich meine, dann stelle ich mir mein Stativ auf in meinen eigenen vier Wänden, mache mein Handy dann rein, dann gucke ich, ob das Licht gut ist, wie der Hintergrund aussieht, was ich anhab, dann pudere ich mir nochmal irgendwie die Nase und so und dann stelle ich mich dahin und mache irgendeinen Quatsch. Also es ist ja schon noch irgendwo, schon auch cringe, muss man sagen, irgendwie auf eine Art. Auf der anderen Seite belustigt es Leute und ich schaue mir sowas ja auch voll gerne an. Aber trotzdem, wenn man das mal wirklich sich so einfach mal so plump anschaut, was da Leute machen.
Mhm.
Na? Und jeder guckt natürlich, also jeder, ich sage ja nicht irgendwas und denke darüber nicht nach. Also das habe ich vielleicht vor ein paar Jahren nochmal gemacht so, habe dann aber auch gemerkt, das kannst du nicht machen. Also, dass man irgendwie wirklich dumme Sachen sagt und einfach nicht drüber nachdenkt, ob man jetzt vielleicht auch Menschen verletzen könnte oder so. Aber da kriegt man dann auch Gott sei Dank ein Gefühl dafür und merkt auch, man muss darüber nachdenken. Das ist einfach auch irgendwie seine eigene Pflicht.
Ja.
Aber ich glaube, man muss sich schon immer bewusst machen, dass wenn man sich was anguckt auf Instagram, dass derjenige, der das jetzt gepostet hat, halt da sich schon was dabei denkt und das jetzt nicht einfach jemand gemacht hat von Geisterhand.
Mhm.
Das ist ja durchdacht. Und da hat sich jemand auch ein Licht aufgestellt vielleicht und sagt gerade vielleicht ein cooles Statement oder vielleicht auch was ganz Herziges oder Berührendes. Aber der hat sich schon was dabei gedacht, derjenige oder die.
Wie ist das? Es gab auch zwei Doku-Reihen im NDR, wo deine Familie mit befreundeten Familien quasi im Alltag begleitet wurde, wo ihr so Einblicke gegeben habt. Und die wurden dafür kritisiert, dass es ja nur ein Ausschnitt sei in sehr privilegierte Familienleben. Was hat diese Kritik damals mit dir gemacht?
Also durch das, dass es halt einfach eine sehr private Dokumentation war. Also das war ja so ein bisschen Katzenberger-mäßig, also damit man sich das jetzt mal vorstellen kann. Also ich habe halt einfach mein Leben, meine Sicht auf Schwangersein, mein Umfeld einfach gezeigt. Und deswegen, also ich verstehe, dass das natürlich vielleicht dann sehr einseitig ist, klar. Auf der anderen Seite ist es halt meine Welt und ich habe mich halt da auch mega krass geöffnet und halt auch wirklich sehr private Sachen auch erzählt und da irgendwie auch meine Schwangerschaft hat auch so mitdokumentiert und also die Doku hatte halt einfach einen ganz anderen Ansatz.
Mhm.
Ich könnte mich jedes Mal ärgern, wenn es wieder so scheiße aussieht und es ist auch so viel Wäsche mit zwei Kindern, das ist auch krass. Und die Party geht weiter. Was ist denn hier? Das regt mich so krass auf manchmal. Der Alex, der schmeißt alles raus.
Hi, ich bin Evelyn. Ich lebe in Berlin und habe den krassesten Job der Welt. Ich bin Mama.
Ey, und schafft es irgendjemand von euch, sich die Zähne zu putzen oder irgendwie überhaupt ansatzweise frisch zu machen, wenn man das Kind morgens in die Kita bringen muss, das vor allem mit zwei Kindern?
Wisst ihr, was richtig krass ist? Die Mama kommt schon.
Also ohne Scheiß, Leute. Ich wollte gerade mit den Kindern raus und bin ohne Hose raus. Ich wollte meine Schuhe anziehen.
Mein Job erfüllt mich total und macht mich krass happy. Trotzdem habe ich immer wieder, seit ich Kinder habe, diese Momente, an denen ich zweifle und mir denke, hey, mache ich es hier richtig oder falsch?
Ja, das bringt mich ganz schön an meine Grenzen. Und hat mich auch in mein erstes Burnout gebracht, weil das unfassbar anstrengend ist. Und nicht nur vom Arbeitspensum, sondern finde ich auch emotional.
Wir treffen uns bei Jessie zu Hause auf Kaffee und Kuchen. Bin eigentlich gar nicht so ein Kuchenfan, aber hey, macht man halt so, ne? Wir sind jetzt Moms.
Hallo.
Schön, dich zu sehen.
Sind die Kinder alle aus dem Haus?
Du, Kita, sind sie alle und wir haben sturmfrei.
Mega, Kita,
ne?
Kita rocks.
Jessie hat 3 Kinder, auch noch alle relativ klein. Und die lebt zusammen mit ihrem Mann Johann, die haben auch gerade ein Haus gekauft. Also die haben 3 Kinder und auch noch, also ich stelle mir einfach nur Horror vor, die wollen auch gerade noch ein Haus bauen, ich würde sterben.
Die Kritik vor allem kam, weil die Sendung so daherkam, wie hier geben Familien mal Einblicke in den Einblick als Eltern oder in den Alltag als Eltern. Und ich glaube, wenn man hingeschrieben hätte, ja, es sind aber Prenzlauer Berg-Muddis. Und das meine ich überhaupt nicht despektierlich,
ja,
sondern
ist ja
das,
auch
ist so,
es ist
genau,
ja,
das ist halt
Fakt.
Das.
Also voll, das ist halt
ja.
Meine Bubble, in der ich mich bewege.
Genau. Und das wäre, genau, dann wäre es nämlich gewesen, ihr kriegt einen Einblick in diese Bubble, viel Spaß. Und ich glaube, irgendwie wurde es halt verkauft als, ja, das hier sind alles so typische Eltern. Und das konnte die Sendung, glaube ich, gar nicht erfüllen.
Also ich habe es jetzt zum Beispiel ganz anders wahrgenommen, weil das war halt irgendwie eher so meine eigene kleine... Also ich sehe das eher, als wäre ich die Geissens oder Daniela Katzenberger, aber halt für öffentlich-rechtlich,
ja.
So war das halt. Ne?
Ja.
Und habe halt mein Leben einfach geteilt und meine Expertise mit gewissen Dingen. Ja. Und deswegen, also ich meine ganz ehrlich, ich fände es auch krass spannend, mit anderen Eltern mich zu unterhalten. Und die gibt es auch und das weiß ich auch. Ne? Aber das war halt ehrlich gesagt jetzt in dem Fall von dieser Doku-Reihe halt einfach nicht die Story.
Mhm.
Also das wäre halt dann wieder ein ganz anderes Konzept, was ich auch total schön finden würde. Und ich finde auch, dass es ganz wichtig ist, ja, für verschiedene Familien, Lebensweisen, Lebensstile, Ansichten und so weiter zu teilen. Aber das war halt in dem Fall, war es halt meine private Doku quasi. Und wir können das gerne noch machen. Ich bin hier. Aber es war jetzt in dem Fall halt einfach anders aufgesetzt. So.
Wo begegnen dir dann im Moment Familien mit anderen Herausforderungen? Oder was würdest du sagen, sind generell Herausforderungen für Familien in Deutschland gerade?
Ich glaube, das ist halt auch wieder sehr individuell.
Mhm.
Und ich meine, wir sind auch in einer ganz normalen Kita und das sind auch ganz unterschiedliche Familien, ganz unterschiedliche Konzepte. Und du merkst auch voll, dass jeder einfach ja andere Sorgen hat, auch ganz anders mit den Kindern auch umgeht, ganz andere Sichtweisen hat. Ich finde das total cool und spannend, weil es ist halt einfach so. Das ist diese Welt, die ist bunt und die Menschen sind unterschiedlich. Also Surprise.
Mhm.
Ich finde es nur einfach krass teilweise, wenn ich mir jetzt auch anschaue, so die, jetzt waren ja gerade wieder Kanzlerwahlen und so, und da frage ich mich schon manchmal so, was ist denn jetzt eigentlich so mit den Familien, ne? Also ist euch das scheißegal, ne? Und vor allem auch sozial schwache Familien, die halt echt strugglen. Ich meine, es wird auch alles einfach gerade, es ist nur mal so ein banales Ding, es wird alles einfach gerade krass teuer, aber die Leute verdienen ja auch nicht mehr Geld und so, ne? Ja, scheiße. Also wie kann es sein?
Also, was würdest du dir wünschen? Du hast bei uns im Fragebogen geschrieben, du wärst gerne berühmt als Gerechtigkeitskämpferin. Was würdest du dir wünschen, damit Deutschland gerechter wird für Eltern und Familien?
Ja, halt mehr Möglichkeiten, mehr Unterstützung und halt einfach die Augen zu öffnen. Weil ich glaube, wenn die mal wirklich hinschauen würden, dann würde man noch sehen, wo es brennt und ich glaube schon, dass man da wirklich einfach auch schnell eigentlich was ändern könnte, ne?
Zum Beispiel?
Geht ja bei anderen Dingen auch.
Mhm.
Und ich meine jetzt auch echt soziale Gerechtigkeit einfach, ne? Also, ich habe nicht das Gefühl, dass sich da sonderlich was tut. Und das finde ich echt schade.
Mhm.
Weil, also das sind ja auch irgendwie die Kinder, also unsere Zukunft. Und dann wundert man sich immer, warum die Geburtenrate so zurückgeht und so. Und eigentlich ist die Antwort, liegt ja voll auf der Hand, ne? So.
Nämlich?
Ja, dass viele Leute sich halt wirklich denken, wie soll ich da jetzt ein Kind reinsetzen in diese Welt? Oder sich auch wirklich finanziell auch Sorgen machen. Und da rede ich jetzt aber auch schon von Leuten, die normale Jobs haben oder gute Jobs, die sich denken, boah, scheiße, das ist ja irgendwie voll teuer und dann kostet da die Kita irgendwie 500 bis 1000 Euro und so. Also, ja, cool.
Die Kosten für eine Kita sind in Deutschland sehr unterschiedlich. Das hängt vor allem vom Wohnort ab, teilweise auch vom Einkommen der Eltern oder wie alt das Kind ist. Die Betreuung von kleineren Kindern kostet meistens mehr. Je nachdem kann der Kita-Platz also kostenlos sein oder aber es fallen mehrere hundert Euro im Monat an. Und die hauen natürlich rein, gerade in den letzten Jahren. Lebensmittel sind teurer geworden und auch die Kosten für Mobilität und Wohnraum gestiegen. All diese Preissteigerungen treffen Eltern besonders hart. Denn die müssen ja von ihrem Einkommen nicht nur mehr Lebensmittel, sondern auch mehr Schlafzimmer, mehr Autofahrten oder Bahntickets finanzieren als Leute ohne Kinder. Und dazu kommt noch der viel zitierte Personalmangel in den Kitas. Vielerorts gibt es dadurch keine rundum verlässliche Kinderbetreuung. Und das belastet Familien enorm. Und was plant jetzt die neue Regierung für Familien? Nun, das Elterngeld soll erhöht werden und für Familien, die Bürgergeld bekommen, soll der Teilhabebeitrag etwas ansteigen. Außerdem soll alles digitaler werden, damit mehr Familien die staatlichen Hilfen auch in Anspruch nehmen und nicht am Papierkram scheitern. Kanzler Merz und sein Kabinett wollen außerdem massiv in Kitas und Schulen investieren. Was das genau heißt, bleibt aber offen. Genauso wie die Frage, wo das Geld für all diese Maßnahmen herkommen soll. Im Koalitionsvertrag stehen all diese Ideen nämlich unter Finanzierungsvorbehalt. Gerade wenn so viel Ungerechtigkeit um einen rum ist, wie gehst du durch den Alltag, in dem dich das eigentlich in Rage bringt? Und du aber ja offensichtlich sagst, okay, ja, warum tut sich da nichts? Das ist, klingt ja auch irgendwie so ein bisschen so machtlos oder hilflos. Ja,
hast du das Gefühl, wenn du dich jetzt für politische Themen krass einsetzen würdest, dass sich da was bewegen würde?
Ich habe gerade gestern mit jüngeren Kollegen und Kolleginnen gesprochen, die gesagt haben, sie haben im Freundeskreis ein paar Menschen, die bei Fridays for Future von Anfang an engagiert waren. Und gerade so 2019, als das so groß war.
Ja.
Und der eine Kollege meinte, ey, die haben das ein paar Mal erlebt, dass sie zu einer Demo aufgerufen haben. Und dann kamen nicht 100 Leute, sondern 5000. Und er meinte, die zehren davon immer noch. Das fand ich total interessant. Diese Erfahrung von den Jüngeren, die Aktivisten, die so viel jünger sind, als wir beide es gerade auch nochmal sind. Und er meinte, die ziehen da so eine Kraft raus, die sie heute noch irgendwie nach vorne pusht. Und das fällt mir dazu gerade ein, dass, glaube ich, wenn man einmal die Erfahrung gemacht hat, man vielleicht so einen im besten Sinne guten Glauben daran hat, dass das nochmal passieren kann, dass man wirklich was bewegt oder Menschen mobilisieren kann. Und ich glaube, da sind wir ein bisschen anders aufgewachsen. Ne? Wir hatten so ein bisschen so eine unpolitische Jugend.
Ja, schon.
Und es war so...
War halt alles cool so.
Genau, war alles cool. Ja.
Und jetzt auf einmal irgendwie man sich auf den Boden der Tatsachen zurückgesetzt und ist so, oh Gott. Oh Gott. Also ist einfach nur schockiert und fühlt sich fast so, also ich fühle mich machtlos natürlich auch. Weiß ich, könntest du das auch von dir sagen, dass du dich irgendwie machtlos fühlst?
Ja, ich habe das Gefühl, ich habe ja einen Job, in dem ich zumindest ein bisschen was bewirken kann, indem ich Leuten helfe, so das zu verstehen und zu sortieren. Aber ich frage mich gerade auch, während ich dir zuhöre, ob wir vielleicht nur nicht gut genug mitbekommen haben, was es da für Instrumente gäbe oder dass es eben auf jeden Einzelnen ankommt, weil wir in der Jugend, zumindest in Westdeutschland, würde ich immer einschränken, so dass man so in Sicherheit gewogen wurde von ja, läuft doch hier, ist doch alles halbwegs gut, kümmert euch mal um euch selbst und dadurch auch diese Vereinzelung, was du eben auch meintest, ne? Was sich gerade nochmal so verstärkt. Leute ziehen sich so zurück, sind gar nicht mehr so viel in der Gemeinschaft.
Ja, ich höre auch immer öfter so, ja, ich gucke jetzt keine Nachrichten mehr. Mhm. Ich möchte mich damit nicht mehr befassen, weil es mich so fertig macht, weil ich damit nicht klarkomme. Und ja, das ist halt auch irgendwie scheiße natürlich, ne? Also auf der anderen Seite denke ich mir auch wieder so, ja gut, was bringt es der Person jetzt irgendwie dann am Ende noch irgendwie depressiv zu werden und irgendwie mit Angst und Trauer durch jeden Tag zu gehen? Ich finde, was du gerade gesagt hast, so, dass uns die Instrumente fehlen oder dass wir irgendwie nicht so richtig gelernt haben, mit welchen Instrumenten wir vielleicht wirklich was bewegen könnten. Das finde ich ist ein guter Punkt, weil das ist auch das, wo ich manchmal das Gefühl habe, so, oder zu Hause, was könnte ich jetzt machen?
Mhm.
Also, wo könnte ich ihn jetzt anpacken? Weil ich hätte schon Bock, ne? Aber ich bin auch irgendwie so, ich weiß irgendwie nicht so richtig, wo. Vielleicht könnte man da mal irgendwie gucken, dass man da irgendwie geiler mobilisiert.
Ich glaube, manchmal fängt schon so im ganz Kleinen an. Vielleicht haben wir auch dann oft den Anspruch, dass es dann direkt so ein ganz langer Hebel sein muss, an dem man zieht. Aber wenn man jetzt nur mal in Prenzlauer Berg sich umgucken würde, was gibt's für Vereine oder für Sachen. Ja. Also ich merke bei meinem Lebensstil oft, dass ich so vor einem Ehrenamt zurückschrecke, weil ich denke, ich kann nicht so verlässlich sein, dass ich jetzt jeden Donnerstag dort aufkreuze und helfe oder sowas.
Ja.
Ne, das ist was, wo ich mich immer ärgere, weil es mich ausbremst. Aber ansonsten glaube ich, dass das sowas sein kann, wo man auch viel schneller so eine eigene Wirksamkeit wieder erfährt, so im lokalen und im direkten Austausch mit Leuten.
Ja, und ich glaube, der Schlüssel für alles ist Kommunikation und wirklich irgendwie einfach sich auszutauschen. Egal mit wem. Weil ich glaube immer, dass irgendwie alle davon profitieren können. Und ich habe auch irgendwie gemerkt, so vor den Wahlen hatte ich auch ein paar Momente mit Menschen, die mir dann auch verkündet haben, dass sie auf jeden Fall die AfD wählen zum Beispiel.
Mhm.
Und habe dann auch gemerkt, was das mit mir macht. Und das waren auch echt unangenehme Gespräche. Aber ich bin so froh, dass ich die geführt habe, weil ich schon das Gefühl hatte, dass diese Menschen dann irgendwie auch nochmal überlegt haben. Mhm. Und oft sprechen die Leute nicht miteinander. Und ich glaube, wenn wir diesen Stillstand haben und dieses Schweigen, dann bewegt sich halt auch nichts mehr. Und deswegen,
außer der Graben, der immer größer
wird. Ja, wirklich. So. Und deswegen glaube ich, ist es sau wichtig, auch in unangenehme Kommunikation zu gehen, Gespräche und sich auszutauschen, weil ich glaube, da kann man halt auch schon viel bewegen. Mhm. Hoffentlich.
Du hast eben gesagt, oder es war eben so ein schöner Moment, als du gesagt hast, boah, das mit dem Älterwerden, das macht einen auch, du bist mehr bei dir und so weiter. Und ich muss gerade nochmal dran denken, ob und inwiefern das bei dir so ist, dass Kinder einem auch so krass bewusst machen, wie schnell Zeit vergeht.
Oh shit, ja.
Ist das was, was du genießt oder was dir eher, was dich eher stresst?
Beides irgendwie, ne? Weil auf der einen Seite wird es ja auch immer einfacher mit kleinen Kindern, umso älter die werden. Auf der anderen Seite habe ich auch so eine Panik davor, dass die auf einmal groß sind und dann irgendwie vielleicht gar nicht mehr so mit uns abhängen wollen. Also hoffentlich wollen die immer mit uns abhängen. Und schon also dieses, man ist halt schon vergänglich. Und ich finde das immer schon auch wieder absurd, obwohl wir alle, also eins ist halt sicher, dass wir alle auf diese Welt kommen und dass wir halt alle sterben. Mhm. Und trotzdem ist es für jeden eigentlich irgendwie grausam, darüber nachzudenken. Und man vergisst es ja auch immer wieder, ne? Also man lebt ja und dann hat man immer wieder Momente, wo man sich denkt, ja krass, irgendwann sterbe ich halt, ne? Und dann vergehen wieder 2 Wochen, wo man gar nicht drüber nachdenkt. Ist auch gut so, aber trotzdem ist es schon, obwohl es das Natürlichste der Welt ist, dass wir diese Erde irgendwann verlassen, ist es halt auch irgendwie das Schmerzhafteste.
Was ist das vorherrschende Gefühl, das du mit Altern verbindest?
Naja, es ist ganz, es ist irgendwie ambivalent. Auf der einen Seite finde ich es schön, weil man irgendwie so, habe ich das Gefühl, so zur Ruhe mit sich selber kommt. Auf der anderen Seite, wenn ich dann manchmal auch so alte Menschen auf der Straße sehe, schon auch irgendwie eine, irgendwie schon auch irgendwie eine Traurigkeit so. Wenn die dann irgendwie sich auch schwer tun mit dem Gehen und du merkst, boah, das ist jetzt so ein Kampf für die, dann irgendwie vom Edeka nach Hause zu kommen und die Tür aufzusperren. Also das macht mir schon noch ein bisschen Angst, muss ich sagen. Auf der anderen Seite denke ich mir dann auch wieder, wahrscheinlich wächst man da auch irgendwie rein, ne? Also
ja, ich frage mich auch gerade, ob
also, keine Ahnung.
Ob es so ähnlich ist wie das, was du eben beschrieben hast, übers Elternwerden. Also so eine plötzlich ganz andere Phase, die man aber total akzeptiert.
Ja, weil man irgendwie so reinslidet und es halt gar nicht ist. Ich meine, das ist ja wahrscheinlich bei vielen nicht so, dass sie von einem Tag auf den anderen einen Rollator brauchen. Sondern, ja, man sneakt da so rein. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, das ist wie mit Elternwerden. Es gibt so Dinge, glaube ich, die kann man sich einfach nicht vorstellen. Die muss man einfach erleben.
Maren Kreumann war neulich hier und die hat gesagt, dass sie ganz bewusst eher immer die positiven Sachen übers Älterwerden, Freundschaftsversprecher, Älterwerden erzählt, weil sie findet, dass wir viel zu viel über die negativen Seiten sprechen.
Ich habe natürlich das Gefühl, ich muss hauptsächlich positiv drüber sprechen, weil das so ein blödes Image hat. Also postklimakteriell bei Frauen heißt, da ist überhaupt nichts mehr los und wir wollen, die sehen scheiße aus und haben nur noch Zipperlein und müssen irgendwie Medikamente nehmen gegen Bluthochdruck oder so. So, ich will ja sagen, wie toll das Alter ist, weil du nicht mehr gemessen wirst an diesen konventionellen Vorstellungen. Das ist ja super. Das ist ja wie Pippi Langstrumpf in Alt. Ich kann machen, was ich will. So, das wollte ich, dieses wilde, anarchische, was das Alter auch haben kann, das wollte ich natürlich unter die Leute bringen.
Ich frage mich, ist das vielleicht sogar so ein Phänomen von unserer Zeit oder auch Generation, dass man jetzt so viel auch die negativen oder die schwierigen, herausfordernden Seiten von Eltern sein, von älter werden und so reflektiert, dass es wie fast in so eine Imbalance gerät und man davor so viel Respekt hat oder viele davor so viel Respekt haben.
Also ich bin ja eher auch ein positiver Typ, muss ich sagen, jetzt so von meiner Einstellung und von meiner Denkweise. Und meint ja auch gerade, dass es das mit dem Älterwerden halt irgendwie ambivalent ist. Weil auf der einen Seite fühlt es sich voll gut an für mich gerade. Auf der anderen Seite kann ich mir auch eben vorstellen, dass wenn du dir halt nicht mehr gut gehen kannst und sowas, halt irgendwie einfach auch scheiße ist. Aber ich glaube, prinzipiell tun wir uns alle einen Gefallen damit, wenn wir einfach leben und es einfach auch einfach zulassen, das Leben auf uns zukommen zu lassen. Weil ich glaube, dass man viele Dinge halt auch einfach nicht beeinflussen kann. Und ich glaube, man schenkt sich selber ganz viel Lebensqualität, wenn man einfach ein bisschen locker lässt. Das klingt jetzt vielleicht total banal, aber ich glaube, das ist für mich zum Beispiel echt der Schlüssel, sich locker zu machen und mit einem guten Urvertrauen sich einfach zu denken, das wird schon gut werden. Es wird schon gut werden. Und wenn nicht, dann wird man eine Lösung finden. Das ist einfach so. Aber es bringt halt nichts, sich voll Jahre vorher vielleicht schon den Kopf zu zerbrechen und schlechte Laune zu schieben, weil vielleicht kommt es ja dann doch gar nicht so, wie man dachte. Also
es fühlt sich gerade an, als hättest du schon vorweggenommen eine Frage, die ich dir mitgebracht habe von meinem letzten Gast, von Robin König. Den kennst du vielleicht auch von Instagram. Der heißt da Robinga Schnögelrögel und macht immer so Botanik-Videos, wo er erklärt, welche Pflanzen ausgerottet gehören.
Da könnte mal zu mir in meinen Garten kommen.
Ja, genau. Das wäre, finde ich, ein Format. Der muss mal in fremde Gärten gehen.
Ja, das wäre schön. Ich habe jetzt einfach auch so random Sachen eingegraben.
So wie der Restauranttester geht er in den Garten.
Das finde ich mal richtig geil.
Oh ja. Ja. Grüße gehen raus an Robin. Und seine Frage lautete nämlich:
Wenn du deinem Vergangenheits-Ich etwas sagen könntest oder einen Tipp geben könntest, welcher wäre das?
Das habe ich auch schon öfter gesagt. Ganz klare Antwort. Zupf deine Augenbrauen nicht so dünn. Denn sie wachsen nie wieder nach.
Ja. Aber jetzt gerade sehen die doch ganz gut aus.
Ja, weil ich die angemalt habe, okay. Deswegen, ja.
Okay, das nehme ich fast als Schlusswort. Okay, das cool. Nehme ich als Schlusswort. Aber ich habe noch eine Sache, da bin ich eben anders abgebogen, als wir über deine Musik gesprochen
Dann
haben.
Dann bieg nochmal zurück,
Ja, genau, ich bieg nochmal zurück. Es gibt ein Zitat von, oh Gott, spreche ich ihn richtig aus, Frank Zappa. Das ist zu Deutsch, der Jazz ist nicht tot, er riecht nur komisch. Wo hast du das zum ersten Mal gehört und warum hat dich das offenbar so beeindruckt, dass du es dir hast tätowieren lassen?
Also ich kenne das Zitat eigentlich von Helge Schneider. Jazz ist nicht tot, er stinkt nur.
Mhm.
Und es hat mich so berührt, weil ich liebe ja Jazzmusik. Und dann dachte ich mir so, hey geil, das lasse ich mir tätowieren. Und ich habe es mir aber französisch tätowieren lassen, weil ich wollte nicht stinkt auf dem Arm so in meiner Sprache stehen haben.
Das heißt jetzt...
Le Jazz ne part plus, il mort. Nee, warte mal.
Und ich muss dazu sagen, es steht so um dein linkes Handgelenk.
Ich habe das so lange nicht mehr gelesen. Warte mal. Le jazz n'est pas mort, il pue. So. Das ist natürlich ultra peinlich, wenn man was tätowiert und es selber nicht mehr lesen kann. Aber wisst ihr was? Egal.
Und warum resoniert das so mit dir?
Hat mich einfach abgeholt. Fand ich saulustig. Stimmt nämlich einfach.
Ich finde das, oder ich frage deshalb, weil Jazz für so viele, also das, was dir so liegt und was du so gerne machst, für so viele Leute so schwer zugänglich ist.
Also
ganz viele Leute verstehen das nicht. Und deswegen habe ich so mal geguckt, was es noch für Jazz-Zitate gibt. Eins, das ist, glaube ich, gar niemandem zugeschrieben, das ist mehr so ein dummer Spruch, oder du musst sagen, wie dumm. Das lautet, ein Blues-Gitarrist spielt 3 Akkorde vor 1000 Leuten und ein Jazz-Gitarrist spielt 1000 Akkorde vor 3 Leuten. Und da habe ich gedacht, ja, das ist so ein bisschen...
Ja, das stimmt dann auch ein bisschen, muss man auch sagen. Ich meine, manchmal, mein Mann und ich, wir müssen auch manchmal lachen, weil wir dann irgendwie so durch die Stadt fahren und dann sieht man so einen Dude irgendwie mit seinem Saxophon hinten und dann siehst du einfach, das ist ein Jazzmusiker, Mann. Das ist ein Jazzer. Das sehen wir einfach unter Musikern. Ich seh dich, Bro. Ja, ich verstehe es auch nicht, ne? Aber ich sag mal so, Mario Barth, ich meine, der macht die Olympiahalle voll und da kann ich den Kopf nur schütteln. Also Geschmäcker sind verschieden und vielleicht teilt der Großteil der Gesellschaft halt einen anderen Geschmack. Aber ich sage euch eins, Jazz ist mein Leben, da stehe ich
und,
auch dazu.
Und wie bist du auf diesen Geschmack für Jazz gekommen? Also musste das erst um andere Musikstile gehen oder wie hast du diesen Zugang gefunden?
Oh, ich liebe einfach strange Akkorde, ich liebe geile Harmonien, ich liebe irgendwie, also ich stehe halt auch voll auf Bossa Nova und Swing und oh, das berührt mich halt einfach, das finde ich einfach geil. Und ich habe als kleines Kind schon, ich weiß, meine Eltern, die hatten so eine Schallplatte von Klaus Nomi.
Sagt mir gar nichts.
Niemand. Ganz komische Musik, so super experimentell und so. Mich fasziniert einfach schon immer irgendwie, glaube ich, so die Sache mit Spice. Also.
Oder die andere so ein bisschen irritieren, das macht dir, oder vielleicht macht es dir auch einfach Spaß, wenn andere...
Mich berührt die Musik halt auch. Also ich mag einfach Jazzmusik mega gerne und ich war einmal in New York in so einer Jazzbar und ich glaube, ich war wirklich selten so glücklich. Also das hat mich einfach erfüllt.
Schön.
Also, aber ich verstehe auch, wenn Menschen sich da hinsetzen, sich denken, kill me. Also, aber das ist eine Geschmackssache, das ist Kunst. Und Kunst darf gefallen, aber auch nicht. Das ist okay.
Ein weiteres Zitat, das ich habe, ist von Miles Davis. Und der hat gesagt, wenn du eine falsche Note spielst, dann ist es die nächste Note, die entscheidet, ob das jetzt gut oder schlecht war.
Hey, da war ja er, glaube ich, auch Pionier. Irgendwie mit falschen Tönen dann nochmal irgendwie so tun, als wäre es voll okay. Ja.
Ich fand das so schön, weil ich dachte, das kann man vielleicht sogar aufs ganze Leben anwenden.
Eigentlich ist das ziemlich smart. Ja.
Also es gibt vielleicht, also der Fehler wird vielleicht erst in dem Moment richtig zum Fehler, wenn, je nachdem, wie du ihn nimmst oder was du
Voll.
Im nächsten Moment machst.
Voll.
So.
Weißt du was? Das ist das Mantra jetzt, okay? Ja, zumindest
das
für den
muss
Rest
ich mir jetzt
Tages.
Um den Arm tätowieren.
Ich tätowiere das nach der Sendung noch schnell. Ich habe eine Narbe dabei.
Miles Davis, oh Gott. Du, ich habe kein einziges Tattoo. Vielleicht wird es mal Zeit, aber ich wäre, glaube ich, nicht so mutig, es um meinen Arm zu machen, so wie du.
Da habe ich auch einfach mal wieder nicht, ehrlich gesagt, nicht drüber nachgedacht. Würde ich heute wirklich nicht mehr machen. Aber habe ich einfach gemacht, dachte ich mir, so mache ich halt jetzt.
Aber hast du es bereut?
Ich würde gewisse Tattoos, muss ich sagen, hätte man sich auch sparen können.
Okay, aber das nicht?
Das liebe ich sehr, aber es gibt schon einige, wo ich mir denke, ach komm. Also, aber jetzt sind sie halt da. Und weißt du was, irgendwann sterbe ich halt, denke ich mir halt dann. Ja, ist so. Ist ja. Nicht für immer. Leider auch irgendwo.
Ja genau, ist für immer, aber nicht für immer, immer.
Aber nicht für immer, immer.
Dann nehme ich das als Schlusswort.
Amen.
Vielen Dank, cool. Evelyn.
Danke dir, Eva.
Das war eine gute Stunde mit Evelyn Weigert. Für mich hat sie sich irgendwie anders angefühlt als sonst. In manche Themen kamen wir nicht so richtig rein, wie ich es mir gedacht hatte. In andere dafür umso mehr, wo ich mir dann gar nicht so sicher war, ob ich da überhaupt hin wollte. Ich bin jedenfalls gespannt, was euer Eindruck war. Das schreiben mir viele von euch ja über Instagram oder neuerdings auch immer mehr in den Spotify-Kommentaren. Und an dieser Stelle wollte ich nur mal sagen, das lesen wir auch wirklich alles und freuen uns sehr über euer Feedback. Apropos Feedback, an dieser Stelle auch nochmal der Hinweis auf unsere Umfrage. Wir wollen Deutschland 3000 besser machen, vielleicht ein bisschen verändern und sind deshalb neugierig darauf, was ihr euch so vorstellen könntet, was ihr euch wünscht. Und es wird uns auch einfach schon helfen, ein bisschen besser zu wissen, wer genau ihr seid. Und dafür wäre es toll, wenn ihr euch ein paar Minuten Zeit nehmen würdet, um unsere Umfrage zu beantworten. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Vielen, vielen Dank schon mal. Mein Name ist Eva Schulz. Ihr findet mich und Deutschland 3000 auf Instagram und in allen Podcast-Apps. Jeden zweiten Mittwoch erscheint eine neue gute Stunde. Zum Schluss wie immer noch der Hinweis auf einen anderen ARD-Podcast. Diese Woche will ich euch extra drei Bosettis Woche empfehlen. Satirikerin und Grimme-Preisträgerin Sarah Bosetti ordnet darin die Geschehnisse der Woche für euch ein und räumt mit Vorurteilen und Klischees auf. Das macht sie nicht alleine, sondern gemeinsam mit prominenten Gästen wie zuletzt Aurel Merz oder Cordula Stratmann. Mit ihnen analysiert, verspottet, überspitzt, lacht und weint Sarah Bosetti über den Irrsinn in der Welt. Extra 3. Bosettis Woche gibt es jeden zweiten Freitag in der ARD Audiothek und in allen anderen Podcast-Apps. Das war's von mir. Bis in zwei Wochen wieder. Macht's gut. Deutschland 3000, eine gute Stunde mit mir, Eva Schulz, ist ein Podcast von Enjoy vom NDR. Redaktion Merle Hömberg und Ruby Ann Schwietal. Gästemanagement Axel Schöning. Produktion Merle Hömberg und Axel Schöning. Social Media Kim Vanessa Schang. Und das Sounddesign kommt von Soundquadrat.
Das war ein wilder Ritt. Oh, magst du noch meinem nächsten Gast eine Frage mitgeben?
Wer ist das? Weiß man
Verrate
nicht,
ich dir
oder?
Nicht. Wusste Robin ja auch nicht.
Lass mich kurz überlegen.
Ja.
Was ist der beschissenste Männername?
Okay, das nehme ich gerne mit. Da bin ich gespannt.
Okay.
Danke.
Ja.